Ein Satz, dem wir vermutlich sofort alle miteinander zustimmen, heißt: Wir leben in aufgeregten Zeiten. Und das verlangt, glaube ich, nicht nur in meinen Augen, nach Besonnenheit, nach einem kühlen Kopf und einem heißen Herzen. Und die Frage ist, wie können wir das leben? Wie können wir das in unserer Gesellschaft leben? Die Frage kann man auch anders stellen. Wodurch bewähren sich Christinnen und Christen heute, und zwar vor allem in den Augen Gottes? Diese Frage stellt heute die Predigt. Wodurch bewähren sich Christen heute? Und ich will sie mit dem Text beantworten aus dem ersten Petrusbrief, den ihr eben gehört habt. Und der beginnt ja mit einem Satz, der sich so, bekanntermaßen anhört. Das Ende aller Dinge ist nahe. Vermutlich ist uns schon bekannt oder ist uns das öfters begegnet, dass die Bibel voller Entdeckungen ist und dass es sich lohnt, ganz genau hinzuhören und auch ganz genau hinzuschauen. Auch bei diesem ersten Satz des Predigttextes. Den kann man nämlich auch so übersetzen. Das Ziel aller Dinge ist nahe. Oder die Vollendung aller Dinge ist nahe. Und das ist in meinen Augen schon noch etwas anderes. Und in diesem Sinn verstehe ich diesen ersten Satz aus 1. Petrus 4, Vers 7. Das Ziel aller Dinge ist nahe oder die Vollendung aller Dinge ist nahe. Denn für die meisten von uns heißt ja Ende, aus und vorbei. Das wäre schlimm, wenn das auf unser Leben und diese Welt zutreffen würde. Ende, aus und vorbei. Vielmehr spricht aus dem Bibelwort eine Hoffnung, dass es heißt nicht nur aus und vorbei, sondern das Ziel ist da und das Ziel ist fest im Blick. Bei Gott und hoffentlich auch bei dir und bei mir. Und noch schöner kommt es in diesem schlichten Wort. Das Ziel ist nicht nur fest im Blick, sondern wenn wir von der Vollendung aller Dinge sprechen, wie es hier geschieht, heißt das, das Ziel wird erreicht. Und das ist nochmal einen Schritt weiter. Gott erreicht sein Ziel, nicht weil wir großartige Leute wären, sondern weil Gott treu ist. Und mit dieser Einstellung, mit dieser nicht tot zu kriegenden Zuversicht und Hoffnung können, davon bin ich überzeugt, Christinnen und Christen heute sehr wohl einen Beitrag, einen wichtigen Beitrag in unserer Gesellschaft leisten. Das wird es ausstrahlen, das wird es verkörpern in kleinen und großen Verhaltensweisen. Gott hat unsere Welt, auch unsere Gemeinden nicht vergessen. Und wenn wir uns fragen, wie kann das nun gelingen, dass wir unseren hoffnungsstiftenden Beitrag in unserer Umgebung leisten, dann sagt uns das der nächste Satz des Predigttextes. Seid besonnen und bewahrt einen klaren Kopf, damit ihr beten könnt. Das halte ich für eine ausgesprochene, klare und aktuelle Ansage. Wisst ihr, wonach dieser Vers mich fragt? Und die Frage reiche ich weiter an euch heute. Wie nimmst du die Nachrichtensendung in Fernsehen und Rundfunk wahr? Wie ist dein Medienkonsum? Wie wirkt das auf dich und was machst du damit? Welche Medien und Informationskanälen vertraust du? Und wie gehst du mit der manchmal erdrückenden Fülle um an täglichen Nachrichten? Was hilft dabei? Und was hilft nicht? Und vor allem, wozu hilft es? Hilft es dir, bei allem, was du im Fernsehen oder Internet siehst und hörst, einen kühlen Kopf und ein festes, getrostes Herz zu behalten? Was davon motiviert dich zum Beten und motiviert dich beim Beten? Mutiger und hoffnungsvoller die Dinge des Lebens und unserer Welt vertrauensvoll vor Gott zu bringen. Denn darum geht es in den Augen Gottes. Dass wir die Dinge, die wir wahrnehmen und gar nicht die Augen davor verschließen, dass wir sie bewusst wahrnehmen und uns nicht nur darüber ärgern, sondern sie zu Gott bringen, im Vertrauen, dass er daraus was machen kann, was Besseres als wir machen können. Er möchte, Gott möchte, dass unser tägliches Beten ein lebendiger Ausdruck unseres starken Vertrauens zu unserem himmlischen Vater wird und auf diese Weise eine Kraft entfaltet, die uns selbst und manchmal auch andere überrascht. Haltet vor allem mit Ausdauer an der Liebe zueinander fest, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Zusammenhalt ist ein großes Thema. Zusammenhalt in der Gesellschaft und auch unter uns Christinnen und Christen. Denn auch da gibt es beträchtliche Unterschiede. Was der Apostel hier dabei anspricht, geht deutlich über allgemeine Toleranz und Menschenfreundlichkeit hinaus. Denn er spricht von der Agape, der unvergleichlichen Liebe Gottes, die sich durch selbstlose Hingabe auszeichnet und dabei nicht ständig nur fragt, was bringt mir das? Diese Art von Liebe ist tatsächlich in der Lage, vieles, was in unserer Mitte und auch in unserer Umgebung nicht gut läuft, aufzufangen oder abzumildern, sodass Gott darin wirken kann. Denn denen, die Gott lieben, werden tatsächlich alle Dinge zum Guten mitwirken. Das ist nicht zu unterschätzen. Und darum werbe ich heute in diesem Gottesdienst in eurer Mitte, die Liebe Gottes nicht zu unterschätzen und ihre Kraft. Im nächsten Satz wird das noch sehr konkretisiert. Und da rückt uns, wenn ich das mal so sagen darf, die Liebe Gottes, mit der keiner von uns vermutlich ein Problem hat, rückt uns das richtig auf den Pelz. Denn sie bekommt Hand und Fuß. Auf den ersten Blick hört sich der nächste Satz im ersten Petrusbrief noch recht harmlos an. Seid gastfreundlich zueinander, ohne euch zu beklagen. Wörtlich aber heißt es, und das klingt schon wesentlich brisanter, wörtlich heißt es, seid fremdenfreundlich zueinander, ohne euch zu beklagen. Und das geht ja nun wirklich noch einen entscheidenden Schritt weiter. Und für manche vielleicht auch unter uns einen Schritt zu weit. Und an dieser Stelle, wenn wir das schon so hören, wie es gemeint ist, und auch den möglichen Protest wahrnehmen in uns, um uns herum, wird die Frage ja noch drängender. Was machen wir damit? Wie geht es dir damit? Wenn es heute klipp und klar heißt, seid fremdenfreundlich zueinander. Was machen wir damit? Meistens, ich weiß nicht, wie es euch geht, ohne groß nachzudenken, messen wir solche und andere Bibelworte an unseren Bedürfnissen, an dem, was uns so beschäftigt. Und dann kommen wir ziemlich schnell zu dem Schluss, das passt nicht. Die Jacke, in dem Fall bildlich gesprochen, die Jacke Gottes ist zu eng. Das müssen wir ein bisschen dehnen, ein bisschen anders machen. müssen wir es halt anpassen, an unsere Verhältnisse anpassen. Das geht ziemlich schnell. Ich werbe für eine andere Vorgehensweise heute Morgen. Bevor wir auch dieses Bibelwort von der Fremdenfreundlichkeit, nicht nur von der Fremdenfreundlichkeit Gottes, sondern von der Fremdenfreundlichkeit der Gemeinde, bevor wir das anpassen, empfehle ich und werbe ich, wieder genau hinzuschauen, genau hinzuhören. Und beim Bibellesen gibt es da ein Schlüsselwort beim genauen Hinschauen. Bitte beachtet den Kontext, konkret den Vers zuvor und den Vers danach. Und das geht ganz einfach. Ich rufe also nochmal den Vers zuvor, vor der Fremdenfreundlichkeit Gottes auf. Da heißt es, die Liebe, die hingebungsvolle Liebe Gottes, die Agape, die nicht an sich selber denkt in erster Linie, die deckt eine Menge Sünden zu und schafft viele Missstände in unserer Mitte und auch in der Gesellschaft zum Guten, zum Segen zu wenden. Und nach dieser kräftigen Betonung, was die Liebe Gottes vermag und ob wir noch daran glauben und daran festhalten, nach der Betonung der Agape Gottes und nicht vorher, kommt die Konkretisierung zur Fremdenfreundlichkeit. Dieser Satz kommt danach. Das heißt auch mit anderen Worten, nur in der Liebe Gottes und nur in der Kraft Gottes sind wir in der Lage, Fremdenfreundlichkeit zu praktizieren und zu erleben und uns nicht durch eine möglicherweise stärkende Strömung in unserer Gesellschaft davon verunsichern zu lassen. Und darum ringt Gott, darum wirbt er um unsere Herzen, um unsere Einstellung, dass das geschieht. Dass der herausfordernde und vielleicht auch für manche anstößige Satz von der fremdenfreundlichen Liebe Gottes uns hilft. Und jetzt komme ich zu dem zweiten Kontextteil, wie das gelingen kann, nämlich den Vers danach zu betrachten. Und auch den nenne ich euch nochmal. Der Satz danach heißt, dient einander. Jeder mit der Gabe, die er erhalten hat, so erweist ihr euch als guter Verwalter der Gnade, die Gott vielfältig schenkt. Hier ist von Charismen die Rede, von Gnadengaben Gottes und seiner vielfältigen und bunten, seiner bunten Gnade. Gottes Gnade ist eben nicht nur eintönig und blass, sondern ausgesprochen kreativ und bunt. Und das bewirken nicht wir, sondern das bewirkt Gott selber durch seinen Heiligen Geist. Und der Heilige Geist sucht Raum in unserer Mitte, um Gottes vielfältige kreative Möglichkeiten zur Geltung zu bringen. Und wieder empfiehlt es sich, dabei genau hinzuhören und genau hinzuschauen. Zum Beispiel auf das Wort jeder. Jeder diene mit der Gabe, die er empfangen hat. Jeder. Das heißt doch, du und ich. Und eben nicht nur theologische Experten oder Spezialisten, die das zu ihrem Lieblingsthema erklärt haben. Charisma kommt von Charis. Charis heißt Gnade und Charisma betont die Wirkung der Gnade, die Auswirkung, was hinten herauskommt. Was kommt hinten heraus? Dienen, wörtlich Diakonie. Das ist die Absicht Gottes. Seid gute Verwalter der Gnade. Das hört sich vielleicht ein bisschen technisch an, verwalten. Was sollen wir verwalten? Es geht eigentlich vielmehr um Gestalten statt um Verwalten. Und gestalten können wir, wenn wir den Heiligen Geist, den großen Vervielfältiger der Gnade Gottes Regie führen lassen in unserem Leben, in der Gemeinde, im größeren Reich Gottes und in der Gesellschaft überhaupt. Bleibt noch bei dem Ganzen die Frage nach dem Wie und dem Wozu. Und davon redet der letzte und längste Vers unseres Predigttextes. Wenn jemand in Gottes Auftrag redet, soll er nur das Wort Gottes weitergeben. Wenn jemand dient, soll er das aus der Kraft heraus tun, die Gott gibt. So soll in allem, was ihr sagt und tut, Gott durch Jesus Christus verherrlicht werden. Ihm gehören Herrlichkeit und Macht für immer und ewig. Amen. Viermal wird hier betont von Gott gesprochen. Gottes Auftrag, Wort Gottes, Kraft Gottes und Verherrlichung Gottes. Mit anderen Worten heißt das, ich sage es mal bewusst salopp, wenn es um unseren Einsatz geht, um unseren Dienst geht, was Gott bestellt, das bezahlt er auch. Lass es dir nochmal sagen. Was Gott bestellt, dich nämlich zu seinem Zeugen, zu seinem Boten oder zu seiner Botin, dass du ein Segen wirst für deine Umgebung. Als Verwalter oder Gestalter der Gnade Gottes, haben wir gerade gehört. Wenn jemand in Gottes Auftrag redet oder wenn jemand dient, wenn Gott dich dazu bestellt, lass dich dazu berufen, bitte. Aber vergiss nicht, was Gott bestellt, das bezahlt er auch. Das heißt, und das wird häufig übersehen im Reich Gottes, auch in der Gemeinde, vielleicht auch in eurer Gemeinde. Übersehen wird das ganz schnell, dass es eben nicht nur heißt, dass wir etwas für Gott tun. Gutes tun, Mitmenschlichkeit zeigen, ein erbarmendes und verständnisvolles Herz zeigen. Es geht nicht nur darum, für Gott etwas zu tun. Mindestens genauso wichtig ist, mit Gott etwas für ihn zu tun. Mit Gott, das heißt in enger Abstimmung, in ständigem Gespräch, in ständigem Hinhören, in ständigem Hinschauen, in Kommunikation, wie es heute so schön heißt. Das in Abstimmung, in Kooperation, in Partnerschaft mit Gott zu tun, im Kleinen und im Großen. Wenn das übersehen wird, führen selbst beste Absichten, für Gott etwas zu bewirken, schnell zu Erschöpfung und Burnout. Deshalb will jeder Einsatz für Gott zu einem Einsatz mit ihm geschehen. Und guter Wille allein oder Verantwortung und Pflichtgefühl allein bewahren noch nicht davor. Selbst mit leerem Tank noch Vollgas zu geben für Gott. Davor aber will Gott uns bewahren. Und die Frage der Kraftquelle, aus welcher Kraft lebst du in deinem Alltag und auch bei besonderen Herausforderungen einsetzen? Die Frage der Kraftquelle halte ich persönlich für eine ganz entscheidende in unseren Tagen. Nicht nur für die, die in Gottes Auftrag reden oder in seinem Auftrag dienen. Das stellt sich dann die Frage, erfordert dein Einsatz für Gott oder deine Mitarbeit in der Gemeinde nur deine ganze Kraft, deine Hingabe, deine Zeit, dein Herz, oder gibt es dir auch Kraft? Gibst du nur oder empfängst du auch, wenn du gibst oder während du gibst? Und diese Frage verlangt besonders von Verantwortlichen und Leitenden in Beruf und Gemeinde immer wieder eine ehrliche Zwischenbilanz. Diese Frage, gibst du nur oder empfängst du auch? Und die Botschaft heißt, du musst nicht nur geben, du musst dich nicht aufopfern, du musst dich nicht leer pumpen, Lass dich doch anschließen, auch heute wieder neu an die Kraftquelle Gottes und seinen Strom der Kraft, Strom seiner Liebe und seines Heiligen Geistes, der fließt. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist, der euch gegeben ist. Und das sagt doch nicht nur ich. Versteht ihr? Darum geht es. Und wenn die Dinge, die wir tun, nicht nur für Gott, sondern mit ihm in Angriff nehmen, dann erfüllt sich die wichtigste Bestimmung in unserem Leben, die wichtigste Mission, das, wofür wir geschaffen worden sind. Nämlich, Gott wird durch Jesus Christus verherrlicht. Wenn das in unserem Leben und in unseren Gemeinden geschieht, dann geht es Gott gut, wenn er uns begegnet. Gott soll es gut gehen und nicht nur uns selber. Gott soll sich wohlfühlen in unseren Gottesdiensten und nicht nur wir. Das bedeutet, ihn zu verherrlichen. Er soll sich freuen über uns und nicht nur wir über ihn. Er soll geachtet und respektiert werden und nicht zuerst du und ich. Denn ihm, unserem dreieinen Gott, gehören Macht und Herrlichkeit für immer und ewig. Amen.